beendet endlich diese Raumidee von den Spielern. Ich bin nur für meinen Raum zuständig. Nein, du bist für den Mann zuständig.
Alfred,
Entschuldigung, dass ich mich so aufrege, aber ich sehe das jedes Wochenende und ärgere mich maßlos. Und das ist etwas, was beendet gehört hat.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und dieser Podcast ist was, was nicht beendet gehört, Jonas.
Hallo Sascha.
Das war der großartige, und das sage ich mit dem Wissen, dass ich den auch erst seit einer Woche kenne, Alfred Tatar. Es scheint eine österreichische Fußballlegende zu sein. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen in so einem Ösi-Rabbit-Hole, sage ich mal. Es hat angefangen mit so auf Instagram, dass ich irgendwie so in diesen Algorithmus reingekommen bin, wo ich lauter österreichische, also Ausschnitte von österreichischem Reality-TV bekommen habe. Und zwar so von vor 20 Jahren. Also so, weißt du, so Anfang 2000er, junge Leute gehen feiern und was die dann so erzählen und machen. Es ist großartig. Und da bin ich dann irgendwie so in die Ösi-Sportschiene reingekommen. Also, ja.
Und da wird dir jetzt endlich erklärt, dass die Raumdeckung abgeschafft gehört.
Zu Recht. Aber Alfred Tatar hat auch noch weitere spannende Vorschläge. Ich würde dir da gerne noch einen vorführen oder vorspielen. Mhm. Kannst du auch gern eine fundierte Diskussion losstoßen?
Dabei gäbe es eine ganz simple Lösung.
Jetzt bin ich gespannt.
Na, natürlich. Jeder von den Fans und von den Zuschauern, die sich in diesen Rängen, wo diese Pyrotechnik und diese Bengalen abgefeuert werden, jeder hat dort ein Smartphone in der Tasche. Ich verstehe nicht, warum nicht endlich ein Wiffer Programmschreiber auf die Idee kommt, dass man diese Pyrotechnik einfach virtuell macht. Die halten einfach zu 10.000 ein Handy in die Luft und dort ein Riesenbildschirm quasi hinter dem Tor, wo ein virtuell Feuer, Bengalen, was weiß ich, auch immer Explosionen geschehen und kein Mensch bräuchte sich mehr darüber aufzuregen.
Du wirst zum Aktionskünstler.
Nein, aber das ist doch eine Möglichkeit für kluge Leute, die Programme schreiben können, ein Geschäft zu machen, weil dann sind dann weltweit gefragt.
Ja.
So, Jonas,
wie finden wir das? Danke für den Beitrag zur Pyro-Diskussion.
Ist ja also quasi. Man sagt immer, dass man auch über den Tellerrand rausschauen muss, dass man nach Lösungen statt. Aber er lehnt es nicht ab, sondern er will einfach eine konstruktive Lösung dafür finden.
Wir haben ja häufiger schon auch über die Möglichkeit von anders entwickelter Pyrotechnik, sprich kalter Pyrotechnik, gesprochen. Das ist dann die ganz kalte Pyrotechnik.
Es kommt drauf an, je nachdem. Wenn der Akku gerade am Laden ist, dann wird er manchmal schon ganz schön heiße Pyrotechnik. Also von daher ist es ein Mittelweg.
Ja, könnt ihr ja mal bei den Rapidlern aus Wien mal einen konstruktiven Dialog gehen dazu.
Wie sieht es bei der Vienna aus? Da auch irgendwie? Du bist ja ein Fürstler.
Fürst Vienna immer. Fucker. Klar, fuck.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wir möchten gleich am Anfang was in eigener Sache. Machen wir sehr selten. Außer, dass ihr natürlich wie immer unserem Discord-Server beitreten könnt zur heißen Diskussion und Austausch über die Welt des Fußballs. Ich habe tatsächlich das nochmal ausprobiert. Man muss sich nicht mal anmelden dafür. Also ihr könnt einfach bei uns in den Shownotes auf den Link klicken und mal selber was schreiben und euch da also wie so ein Einmal-Usernamen geben. Und dann könnt ihr auch schauen, ob das was für euch ist und dann euch anmelden. Das war's aber eigentlich gar nicht, was ich in eigener Sache sagen wollte. Denn Jonas, wir haben unseren ersten gemeinsamen Gastauftritt gehabt.
Ja, war sehr schön.
Und
war
zwar
wirklich
ja
besonders.
Das war besonders, dass wir zum ersten Mal ganz, ganz neue Situation für uns. Und zwar waren wir beim lieben Stefan im 1:1 Fußball-Podcast zu Gast und durften ziemlich viel quizzen und ein bisschen über uns erzählen, was wir auch gemacht haben. Also wenn ihr nochmal die Ursprungs- und Entstehungsgeschichte unseres Podcasts und auch so ein bisschen Background zu uns beiden haben wollt, dann hört da gerne mal rein. Wir verlinken auch den Podcast vom Stefan, den 1:1 Fußball-Podcast. In den Shownotes könnt ihr draufklicken oder suchen. 1:1 schreibt sich wie das Ergebnis, 1:1 Fußball-Podcast. Und die Folge wird passenderweise morgen, wir erscheinen heute am 5.8. und die wird dann morgen am 6.8. erscheinen. Deshalb können wir nicht direkt auf die Folge verlinken, werden dann einfach auf den Podcast direkt verlinken und da könnt ihr euch das dann anhören. Ja, dann sind wir mal gespannt. Wir haben es selber auch noch nicht gehört.
Auf jeden Fall mal reinhören. Natürlich in die Folge, klar, mit so prominenten Gästen. Aber er hatte auch schon andere wie Mathieu Delpierre und Marco Engelhardt beispielsweise. Also ja, häufig auch die hohe Fußballprominenz da.
Ist auch der ein oder andere 90er-Legenden-Spieler dabei. Und zwischendrin andere Fußballpodcasts, Normalos, ohne Podcast, glaube ich auch. Also lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, macht das gerne. Und genau, ihr könnt einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung klicken. Jonas, ich bin completo, tutto completo erholt und tutto completo. Ich spreche ja jetzt auch Italienisch. Ich war in Italien im Urlaub. Bei mir ist alles tutto bene, sag ich mal.
Klasse. Klasse.
Ich würde dir jetzt die Wahl lassen, ob du lieber Portugiesisch oder Italienisch gerne mich parlieren hörst.
Muss ich mich entscheiden?
Du musst dich entscheiden.
Ich glaube dann lieber Italienisch.
Grazie, das habe ich gehofft.
So ein Dummkopf.
Nee, also tatsächlich war ich in Italien per voiture, wie der Italiener sagt, also mit dem Auto. Und mir ist tatsächlich auf der Fahrt, also wir waren so Richtung, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo das ist, in Italien. Auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass man viele italienische Städte, also das oder anders, dass es wieder für mich der Beweis war, dass man bestimmte Länder, dass man so viele Städte aufzählen könnte und schon gehört hat und kennt, ohne zu wissen, wo die, also auch nur im Entferntesten zu wissen, wo die genau liegen, aber einfach nur, weil es dort einen Fußballverein gibt und weil man das in dem Zusammenhang oder mit anderen Sportgeschichten, weil da irgendwelche Formel-1-Rennen sind und so, weil man das schon mal gehört hat. Und das war tatsächlich die der Fall bei mir. Wir waren in der Nähe von Rimini grob und da auf der Fahrt hin, ich zähl dir mal einfach Städte auf, die du garantiert kennst, aber wo ich dich dann mal in einer ehrlichen Minute fragen würde, ob du wüsstest, wo die liegen. Novara. Piacenza.
Irgendwo bei Mailand?
Ja, nicht schlecht. Das ist die Achse. Modena. Monza.
Kenn ich auch. Alles bei Mailand?
Ja, muss man alle durch Mailand durch, auf jeden Fall. Ja, also es war herrlich, weil man es alles schon gehört hat. Parma ist dann auch noch in dieser Ecke und so. Und Monza, Jonas, ich habe es dir brühwarm schon aus den Ferien rausgeschrieben, weil ich war erbost. Das muss man sagen, ich war erbost, weil ich über 30 Jahre meines Lebens einfach, ich wurde verarscht. Das kann man ganz klar so sagen. Und wie ich so mitbekommen habe, du ja auch.
Ja,
ich habe nämlich absolut noch damit gerechnet, dass du sagst, ja, ist ja klar, das wusste ja jeder, aber wenn du es selbst nicht wusstest, dann ist das für mich wirklich ein ganz klares Indiz, dass wir hier, dass die da oben uns da was vorgemacht haben. Und
danke,
zwar
Bernie Ecclestone.
Danke, Bernie Ecclestone, weil es ist tatsächlich so, dass der große Preis von San Marino, der findet gar nicht in San Marino statt, sondern der findet irgendwo. Jetzt habe ich den Ort schon wieder vergessen.
Imola?
Imola, genau. Imola. Der findet in Imola statt und ich dachte halt, Imola wäre eine Stadt in San Marino und da findet der große oder fand der große Preis von San Marino statt. Ich glaube, manche Motorsportereignisse sind da noch. Stellt sich aber raus, dass es irgendwie 30, 40 Kilometer weg ist oder sogar noch mehr. Ganz klar im italienischen Festland. Und das ist der einzige Grund, warum das der große Preis, also in Imola, warum das der große Preis von San Marino hieß, war, dass es schon einen großen Preis von Italien gab, nämlich in Monza, und man einfach nicht zwei große Preise von Italien machen wollte oder konnte. Und dann hat man gesagt, naja, dann nennen wir den einen, der ist irgendwo grob bei San Marino, dann nennen wir den halt großer Preis von San Marino. Und das ist, finde ich, eine absolute Frechheit, dass man uns da im Unklaren lässt. Und ich glaube, bewusst.
Ja, ich hatte es auch, nachdem du das investigativ aufgeklärt hast, ich fuchsig gemacht. Hab dann noch mal tief im Gedächtnis gekramt, als es noch die beiden deutschen Rennstrecken in der Formel 1 gab.
Mhm.
Also Nürburgring und
Richtig.
Europa. Genau, war das andere. Da haben sie es ein bisschen schlauer gemacht, weil ist ja in Europa, was das eine der große Preis von Deutschland, das andere der große Preis von Europa.
Ja, weil San Marino war ja schon weg.
Ja, eben.
Ist ja klar, San Marino war schon weg.
Wär dann der große Preis von Liechtenstein gewesen.
Ja, und ich meine, wenn man jetzt die beiden Sachen, die ich jetzt schon erzählt habe, nämlich, dass man Länder nur wegen Fußball oder Sportstätten kennt und gleichzeitig dann diese große Preis von San Marino-Geschichte, das bedingt sich auch irgendwie, weil wenn man wüsste, wo Imola liegt, dann würde einem das ja nicht passieren. Aber offenbar ist es halt auch scheißegal, wo Imola liegt.
Wenn du da jetzt nicht zufällig vorbeigefahren wärst, hätte jetzt auch die nächsten 30 Jahre und ich auch immer noch gedacht, klar, Imola ist quasi die Hauptstadt von San Marino, weiß jeder ja auch.
Ist ja bekannt. Auch gleich Hauptstadt einfach. Aber könntest du die Hauptstadt von San Marino nennen?
Nee.
Ich weiß, dass es Serra Valle gibt. Aber
kann anders sein.
Vielleicht haben die auch einfach keine Hauptstadt. Naja, dann noch ganz kurz als Abbinder zum Urlaub. Ich habe mir im Urlaub über wenig Gedanken gemacht, aber worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist so meine Top 5 italienischen Sportler. Und zwar, also ohne Reihenfolge, einfach nur wegen geil. Also so, wie man sich Italiener vorstellt, aus verschiedenen Gründen. Giancarlo Fisichella, einfach geiler Name.
Good call.
Mario Cipollini, das ist italienisch, geht's
dabei.
Nicht.
Safe dabei.
Massimo Ambrosini ist, glaube ich, der italienischste Name, den ich kenne. Mhm. Alberto Tomba.
Ja, eine Slalom-Legende.
Und warum ich überhaupt wieder drauf kam oder warum ich auf diese Geschichte kam, war, dass am Strand, wo ich mir jeden Tag mein Eis gegönnt habe, da waren mehrere große Poster von Valentino Rossi.
auch gut. Valentino Rossi auch.
Den hatte ich fast vergessen, aber der ist, glaube ich, bei den Italienern, also bei den Motorsportfans, ist ja ein Heiliger.
Ja, ja, das ist ein Gott da.
Das ist wirklich ein Gott.
Ist auch ein paar Mal Weltmeister und so.
Und das ist ja verrückt, weil das ja eine Sportart ist, die ja in Deutschland überhaupt keine Rolle spielt. Also selbst zu den Hochzeiten der Formel 1 hat ja Motorradfahren nie eine Rolle gespielt.
Ja, und ich glaube, das war damals auch ein Skandal, wo er dann zu Yamaha gegangen ist, weil ich glaube, vorher ist er bei Bugatti oder so gefahren, also bei dem italienischen
Ducati,
Team.
Ducati, glaube ich.
Oder Ducati, ja, genau. Ja, ja, ja. Und das war, glaube ich, dann auch ein Riesenskandal.
Ja, das ist natürlich, hat er seine Landsleute bestimmt, aber ich glaube, sie haben ihn verziehen. Aber,
ja, wer natürlich noch fehlt, ist der Pirat.
Marco Pantani. Ja, das wollte ich dich eben jetzt noch fragen. Also wer für dich da noch fehlt, wen man da noch in die Reihe setzen könnte? Marco Pantani?
Also der Pirat auf jeden Fall.
Ja. Bin ich auch an so einem Memorial an der Autobahn vorbeigefahren. So einen riesengroßen Marco Pantani-Büste. Ja. Naja. Also für alle, die jetzt nicht alle zuordnen konnten, Giancarlo Fisichella, klar, der Benetton-Formel-1-Pilot. Mario Cipollini, der italienische Sprintergott der Tour de France. Massimo Ambrosini, glaub, best known for Mittelfeld, AC Mailand und Italien.
Mhm. Ja.
Alberto Tomba, die Wintersport-Slalom-Legende. Tomba la Bomba auch genannt. Mhm. Und dann natürlich Valentino Rossi, der 250 Kubik oder sowas.
Was auch immer.
In der halben Liter-Klasse.
Auf einer Simson.
Auf so einer kleinen Dax ist er da um die Dings geradelt. Ja, nee, da musste ich dran denken. Und genau, falls euch noch mehr italienische Sportler einfallen oder welche, die wir da vergessen haben, lasst es uns gerne wissen. So, du warst nicht in Italien, sondern?
Nein, in Lettland.
Ist ähnlich warm.
Ist ähnlich. Ich war in Lettland 4 Tage zum Hoppen. Mal was anderes sehen außer Tschechien.
Kannst du vielleicht einmal noch, weil die Frage habe ich dir, glaube ich, schon gestellt, aber das ist eine wichtige Frage, weil man ja zu der Zeit, wo du hoppen warst, das ist jetzt doch schon wieder 2-3 Wochen her, da war ja nicht so viel mit Fußball sonst. Wie kamst du denn auf Lettland?
Ich habe geschaut, also ich hatte Urlaub und habe dann überlegt, was könntest du machen? Und habe geschaut, welche Ligen nicht in dem, sag ich mal, normalen Rhythmus spielen, also irgendwie August bis Mai, sondern einen anderen Rhythmus haben. Und da gibt es in Europa gar nicht mal so viel. Also die baltischen Staaten sind dabei und die skandinavischen, also Schweden, Norwegen und Finnland. Und gut, dann ein bisschen Preis auch und Anreise und wie viele Spiele kann man mitnehmen, hat dann Lettland rauskristallisiert als Favorit. die spielen von März bis September.
Das sind die Länder, die quasi das Kalenderjahr spielen, nicht über den Jahreswechsel.
Genau.
Naja.
Ja, und hab dann 3 Spiele in Lettland gemacht. War auch anders als in Tschechien, muss man sagen. Und auch jeder Standort war nochmal unterschiedlich charmant.
Ja, du hast ja, glaube ich, von bis dann doch was mitgenommen, also von klein bis groß, von unbekannt bis bekannt. Du warst ja nur in Riga, nehme ich an.
Nee, in Tukums und in Jelga war noch.
So, also nur in Riga.
Nur quasi.
Wie weit ist das weg?
Tukums ist von Riga mit dem Zug so Stunde 45 in etwa. Mhm. Und Jelga war von Riga ein Ticken mehr als eine Stunde.
Das heißt, ist dann Riga gar nicht so hauptstadtmäßig überfüllt mit Spielen?
Oh doch, also die Liga hat 10 Mannschaften und so 5 bis 6 kommen aktuell aus Riga direkt oder so Speckgürtel. Mhm. Haben aber vom Spiel, also die haben auch einen sehr ausdifferenzierten Spieltag. Die spielen häufig auch unter der Woche von Dienstag bis Freitag. Mhm. Und dann halt immer 1 oder 2 Spiele pro Tag und deswegen war nur Riga schwierig zu machen.
Ah, okay. Weil dann einfach das Angebot nicht da war an einem oder in der Zeit, wo du da warst.
Und du hast halt auch häufig dann quasi in Anführungsstrichen Derbys. Halt bei 5, 6 Riga-Vereinen ist es ja, hast du ja pro Spieltag halt 2 Spiele, wo die mindestens gegeneinander spielen.
Wieso fiel dann die Wahl auf Tukums und das andere?
Jelga war.
Richtig.
Weil das von den Tagen her gepasst hat, also dass sie in 3 unterschiedlichen Tagen gespielt hat, sodass man halt immer quasi einen Tag in der Stadt verbringen konnte, da übernachten konnte und dann am nächsten Tag weiterfahren.
Aber alles erste Liga.
Alles erste Liga. Und es war von Riga aus mit dem Zug gut zu machen, weil Lettland quasi, also die haben keinen Schnellzugsystem, sondern nur Regionalzüge, was bei der Größe vom Land auch absolut reicht. Aber die machen das sternförmig. Du musst immer über Riga fahren.
Mm.
Egal, wo du hinfährst. Von Tukums nach Jelga wäre es viel sinnvoller gewesen, direkt zu fahren. Sinnvoller und kürzer. Ging aber nicht. Musste erst nach Riga zurück und da umsteigen. Und das hat dann so ein bisschen den Ausschlag gegeben.
Ist das noch eine Spätfolge des Sozialismus oder woher kommt das?
Wahrscheinlich haben die das damals, hat ja Sinn ergeben, vermutlich alles über die Hauptstadt laufen zu lassen.
Ja. Dann nimm uns mal mit.
Die sind nicht so auf Hopper eingestellt, im Großen und Ganzen, würde ich sagen.
Das ist doch gut, da kommen wir ja schon rein. Also dann nimm uns mal mit. Tschechien war ja Hoppers Paradise, ist ja, glaube ich, gerade immer noch so die Adresse in Europa für Hopper, würde ich jetzt mal so als, also ich sag mal für Mainstream-Hopper. Ja. Und wie sieht es denn dann in Lettland aus?
Ja, also erstes Spiel war in Tukums. Tukums ist quasi das Jeddelo Lettlands, weil es auch Tukums 1 und Tukums 2 gibt.
Ah, stark.
Muss man wissen. Und das Stadion ist in Tukums 2. Aber der Hauptort ist quasi Tukums 1, wo auch so zumindest der große Bahnhof ist, also großen Anführungsstrichen. Gut wäre gewesen, die Zeitverschiebung auf dem Zettel zu haben. Als ich Spiele rausgesucht habe, hier in Deutschland, waren die natürlich mit deutscher Zeit drin. Du hast aber eine Stunde Zeitverschiebung nach hinten, was dann Probleme bei der Abreise geschaffen hat, weil Tukums jetzt schon sehr klein ist und da ab 20 Uhr quasi kein Bus mehr fährt. Anpfiff war aber erst um 19 Uhr Ortszeit. So dass zurück dann ein bisschen größerer Fußmarsch anstand. Tukums muss man sich das Stadion so vorstellen, wie in Deutschland so eine Bezirkssportanlage. Also gab eine kleine Tribüne, lass da vielleicht 300 Leute drauf passen. Das war's. Haben aber Videobeweis in der lettischen Liga. Also war gegenüber auch so ein überdimensionales Malergerüst aufgebaut, gegenüber von der Tribüne, wo ganz oben die Kamera vom lettischen Fernsehen drauf war. Also eine der, weiß nicht, drei Kameras oder so. Es gab auch so einen kleinen Turm, wo der Stadion-DJ drinne war, der also Eurodance-technisch alles hat samplen lassen, von Bryan Adams über die Backstreet Boys, Spice Girls, also Musikprogramm groß. Verpflegung gab es nicht.
Ui.
Gegenüber des Stadions war aber ein Supermarkt, wo in der Halbzeit, ich habe mich gefragt, wo die alle hinwollen, in der Halbzeit alle raus. Bin dann einfach mal dahergelaufen, weil ich dachte, die wissen was, was ich nicht weiß. Sind ja Einheimische. Alle rüber in den Supermarkt, sich ein paar Büchsen Bier gekauft und wieder zurück ins Stadion und sich dann da hingesetzt.
Also Selbstverpflegung ist da absolut in Ordnung.
Ja, war absolut in Ordnung. Einlass war ein bisschen witzig, weil null Ausschilderung war, wo der Einlass ist. Mich dann ein bisschen rumgefragt, und dann auch jemanden getroffen, der mir gesagt hat, ja, hier, also das war halt so ein ganz normales, wie so ein Weidetor, das auf den Sportplatz ging. Und hat dann auch gesagt, ja, du kannst drüben in der Kneipe nochmal ein Bier trinken gehen, weil um 10 vor 7 geht hier ungefähr der Einlass los. Wie gesagt, Anpfiff um 7. Und da war dann auch so ein kleiner Gartenpavillon aufgebaut, wo so ein Ehrenamtlicher von dem Verein die Karten gescannt hat und verkauft hat. Sein Sohn hat so ein bisschen Merch verkauft, so Schals und der Wimpel und so. Und daneben stand der Dorfpolizist mit so einem riesengroßen Polizeimotorrad und in voller Montur, der die Leute böse angeguckt hat, die da durchgelaufen sind.
Hat er die Gästefans dann eingekesselt?
Gästefans gab es ein paar, aber Fantrennung spielt da keine Rolle. Aber er hat dich auch nicht abgetastet. Hm. Er hat dich einfach nur böse angeguckt und das hat auch gereicht bei ihm.
Siehst du? Muss
man sagen.
Gab es Ausschreitungen? Mhm. Ja, siehst du mal. Dann war er wohl...
Und fußballerisch war es so der vorletzte gegen den 7. oder so oder 6. Und so war das Niveau auch, muss man ehrlich sagen.
Also kein sogenannter Leckerbissen.
Nee. Das war Tukums. Das war so, sagen die eine Erfahrung. Jelgava war schon ein bisschen anders. Das ist, wie ich dann festgestellt habe, das Olympische Werferzentrum von Lettland, wo so die Hammerwerfer und Diskuswerfer und sowas
Speer sind sehr gut.
Trainieren. Und auf der Anlage war auch das Stadion. Das war auch tatsächlich ein Stadion. Vor der Tür konntest du die Eintrittskarte zusammen mit einer Wurst und Bier kaufen. Also war ein Stand für alles, haben sie gut
effizient
genutzt. War auch keine Gästetrennung, war ganz nett. Was aufgefallen ist, es wird generell wenig gestickert, also von Einheimischen gar nicht. Die einzigen Sticker, ich hatte dir dann auch mal ein Foto geschickt, waren Schickeria München, glaube ich, in Jelgava war, Lok Leipzig und wir dann. glaub, das war's. Und da habe ich auf der Tribüne ist wie in Tschechien, du kannst dich hinsetzen, wo du willst, du kriegst keinen festen Sitzplatz mit der Karte, hat neben mir ein lettischer älterer Herr gesessen, der mich dann angeguckt und angesprochen hat auf Englisch, dass ich wohl nicht von da bin.
Da hast du gefragt, was hat mich verraten?
Dachte ich schon so, oh, in welche Richtung trifft er das jetzt ab? Aber der war super nett. Jelgava hat eine relativ alte deutsche Vergangenheit. Da war früher im Mittelalter der Deutsche Orden, der da aktiv war.
Das hat er dir alles erzählt?
Das wusste ich vorher tatsächlich schon, weil ich habe mir das Schloss von denen noch angeguckt vorher, aber der konnte auch ein bisschen Deutsch. Also hat auch vor 17 Generationen halt deutsche Vorfahren gehabt, hat er erzählt. Und mit dem bin ich ein bisschen ins Gespräch gekommen, während er mich brutal abgefüllt hat, weil der hat irgendwie zu dem Verein gehört und hat quasi gesagt, du bezahlst hier heute kein Bier mehr, weil er würde ja auch keins bezahlen und hat andauernd Bier geholt. Und er hat dann so ein bisschen, ihr Deutschen sitzt ja schon auf dem hohen Ross mit eurem so 50 plus 1 und so weiter und so fort, weil, also es ist ja super, dass ihr euch das leisten könnt. Wenn wir das bei uns einführen würden, hätten wir hier keinen professionellen Fußball mehr, weil keiner das mehr stemmen könnte. Weil da gehört quasi jeder Verein hat da einen Geldgeber in der Hinterhand, einen großen. Sonst könnten die kein Profifußball machen. Und das war dann insgesamt eine relativ interessante Diskussion, die wir geführt haben. Und ja, mal gucken, ob man sich nochmal wieder sieht, wenn man da nochmal hinfährt. Und das dritte Spiel war dann Riga FC gegen Auda Kerkava. Kerkava ist so ein Vorort von Riga. Und die haben im Nationalstadion gespielt, im Skonto-Stadion.
Also war das quasi Bayern gegen Unterhaching.
So ungefähr. Der FC Riga wechselt sich auch mit dem anderen Riga-Kernclub so immer ab, mit Meisterschaft und Pokal und so. Und das war ganz cool. Oder was denn da generell so ist, du brauchst eigentlich so gut wie bei jedem Verein eine digitale Karte. Manche verkaufen noch vor Ort, aber die nicht. Und dann habe ich das versucht über den QR-Code da und das hat die Zahlung nicht genommen. So, gut. Habe ich geguckt, kein Kartenverkauf. Das ist scheiße. Vor mir zwei Deutsche gestanden, die man anhand der Jacke identifizieren konnte, weil das ja auch wieder Dachdeckermeister Müller vom FC irgendwas war.
Ach so, so eine Vereinsjacke.
Ja, genau. Habe ich die gefragt, ey, hat das bei euch geklappt? Weil falls ja, holt mir bitte auch mal eine Karte, gebe euch die Kohle dann. Nee, hat bei denen auch nicht geklappt. Ja, dann sind wir zu dem Ordner gegangen, haben gesagt, so und so. Ja, könnt ihr jetzt auch nichts machen. Haben wir gesagt, wir sind extra aus Deutschland. Dieses Spiel hierher
stark, gekommen. Stark, die Hopperkarte.
Kann er nicht jemanden vom Verein holen? Schön. Ja, er macht mal. Ist dann in sein Walkie-Talkie gegangen, so 2-3 Minuten darum philosophiert und kam dann wieder. Ja, kommt mal mit. Und hat uns aus dieser Einlassschlange weggeführt, so 10 Meter weiter zu so einer abgeschlossenen Stahltür, hat uns aufgeschlossen, sagt, ja, ihr seid jetzt Gäste vom Verein, setzt euch irgendwo hin und benehmt euch. Und hat uns einfach reingelassen, auch wieder ohne uns abzutasten und sonst was. Und so haben wir da quasi auch keinen Eintritt bezahlt und sind rein. Und das Skonto-Stadion ist so ein bisschen wie so ein altes englisches Stadion. Also super nah am Platz, viel Backstein verbaut und hat hinter dem einen Tor auch quasi das Funktionsgebäude, wo die Kabinen drinne sind und so integriert. Also richtig, richtig cool.
Na, das sieht wirklich ein bisschen aus wie ein englisches Stadion, ja. Auch mit den offenen, also an der Seite offenen oder an den Ecken offenen Tribünen.
Genau. Und hinter dem anderen Tor haben sie gar keine Tribüne. Und da findet auch der Videobeweis dann statt, weil ich dachte, wo geht denn der Schiedsrichter jetzt hin? Da ist hinter dem Tor quasi der Bildschirm. Und die hatten auch, du bist quasi über so einen Vorplatz dann gelaufen, wo die so ein bisschen Essen und Getränkebuden hatten. Und bist dann quasi durch den Stadionbauch auf die Tribüne gelaufen von der Seite, die offen war. Und da war auch der Trophäenschrank. Also du bist so an den ganzen Meistertiteln und so vorbeigelaufen. Das ist wahrscheinlich ganz cool gemacht.
Und ich sehe, es ist noch vergleichsweise zentral. Mhm. Also es ist jetzt nicht zentral natürlich, aber es ist in durchaus lebhaftem, bewohntem Gebiet.
Ja, also ich bin so von der Innenstadt, würde ich sagen, so 2 Kilometer ungefähr gelaufen.
Ja.
Also so von der Altstadt.
Also direkt am Kronwalder Parks.
Ja. Das ist auch tatsächlich empfehlenswert, sich das Stadion mal anzuschauen.
Riga FC. Ehemals Skonto Riga.
Ja, und da hat man gemerkt, da steckt einer drinne, der eine Mark mehr investiert als vielleicht andere. Du hattest hinten schon noch so 1, 2, 3 lettisch beziehungsweise osteuropäisch klingende Namen, so die Abwehrkanten. Und je offensiver das wurde, desto mehr Südamerikaner und afrikanische Spieler hattest du im Kader.
Also du meinst, das ist so das Schachtjo Donetsk, das baltische Schachtjo Donetsk?
Ja, so ähnlich, weil also es war dann wirklich sensationell. Ich meine, die haben auch wirklich gut gekickt, muss man sagen. Echt schön Fußball gespielt, aber vorne halt eher so die Künstler, die nicht aus Lettland kommen. Ich glaube, einen Stürmer hatten die noch, einen lettischen, und sonst eher Künstler, die nicht aus Lettland kamen, und hinten halt so die typischen Kanten.
Ja. Kucharski, Ballotrotz und lang und hoch und weit, das gefällt den Leuten. Ja, nee, das kann man sich tatsächlich vorstellen. Und das war dein letztes Spiel?
Ja, das war mein letztes Spiel, war vier Tage da.
Das heißt, du bist von klein nach groß sozusagen.
Ja, zufällig, ja.
Und dann abschließend die Frage, würdest du es nochmal machen? Und wenn ja, was würdest du anders machen?
Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also habe ich auch schon im Kopf, weil es gerade irgendwie für die fußballfreie Zeit hier eigentlich eine echt nette Alternative ist. So im Juni.
Was haben wir da wettermäßig?
Es war im Prinzip die vier Tage so ein bisschen wie gerade in Deutschland, so Anfang 20 Grad, Wind und Regen. Also es ist relativ ähnlich. Ich meine, es liegt ja vom Breitengrad her so auf einer Ebene wie wahrscheinlich Kiel oder so, also wie deutsche Ostseeküste. Und würde es auf jeden Fall machen. Ja, und anders würde ich, glaube ich, nichts machen. Super entspannt da mit dem Zug zu reisen. Also zahlt es auch immer nur so 4 bis 6 Euro für die Zugstrecken. Super entspannt. Du musst es halt schon planen, weil die Züge, sagen wir, alle 2-3 Stunden nur fahren. Also musst du es vorher planen, kannst nicht so spontan. Ja, aber du hast überall ein Hotel gefunden, du hast überall was Gutes zu essen gefunden und theoretisch könntest du Lettland, wenn du im Spielplan ein bisschen Glück hast, in 3 Trips machen.
Die ganze Liga?
Ja.
Ja. Gut, es kommt natürlich darauf an, wie lang die Trips dann sind.
Ja, aber wenn du so 4-5 Tagestrips machst, kriegst du die 10 Vereine, wenn du ein bisschen Spielplan Glück hast.
Ja, und das ist dein Ziel jetzt?
Hin. Ja.
Du willst alle machen?
Ja.
Stark. Dann haben wir hier im Gegenpressing-Podcast einen, der die lettische Liga komplett hat. Mhm. Hey, mega cool. Ich würde jetzt auch gern noch hin, aber ich fange dann in Estland an. Damit wir das Baltikum dann als Gegenpressing-Podcast dann zusammen haben.
Baltikum voll. Wurde gesagt, die spielen noch schlechteren Fußball als wir.
Ja, ich glaube schon, dass Estland, Lettland, Litauen, ich glaube, dass da Lettland, würde ich jetzt auch den besten Fußball noch erwarten. Glaube ich, ja. Litauen ist auch nichts los.
Ja, sagen sie wahrscheinlich alle übereinander.
Wahrscheinlich.
So, wenn du in Estland bist, oh, die Litauer, die können gar nichts.
Seit Valdas Ivanauskas nicht mehr da ist. Ja. Ist Litauen natürlich weg und Estland, da kenne ich, glaube ich, keinen Spieler. Doch, irgendeinen Abwehrspieler kannte man, glaube ich, mal. Naja, gut. Hey, ich habe die Lösung für den VAR gefunden.
Mhm, also, da bin ich gespannt.
Ich habe da, glaube ich, die Lösung parat. Wenn man es mal durchgeht, also Kritikpunkte am VAR sind, er ist zu langsam. Dafür würde, also ist zu langsam und er greift zu oft ein. Das sind ja, glaube ich, so die Hauptpunkte.
Ja, und er greift halt falsch ein.
Was würdest du als falsch eingreifen bezeichnen?
Ja, also falsch ist das falsche Wort, aber er greift, also es ist nicht immer so ganz klar, wann er eingreift und wann nicht. Also auch so in gleichgelagerten Situationen, in unterschiedlichen Spielen.
Genau, das habe ich versucht zu subsumieren unter zu oft. Also er greift halt auch an Stellen ein, wo man dann sagt, ja, hä, nee, da ja eigentlich nicht. Also zum Punkt zu langsam kann man relativ einfach klären. Tor und Abseits sind so die Hauptdinge, die man automatisieren kann. Tor ist schon automatisiert. Abseits wird jetzt bald automatisiert, beziehungsweise halbautomatisiert, weil man ja immer noch diese Möglichkeit von passivem aktivem Abseits hat und deswegen kann man es nicht vollständig automatisieren. Und da würde ich der Einfachheit halber sagen, das fände ich auch gar nicht so schlecht, dass man das passive und aktive Abseits einfach abschafft und das so macht wie im Eishockey. Zwar nicht mit den Zonen, dass einer zuerst, also beim Eishockey ist so, der den Puck führt, darf als erster in das letzte Drittel rein oder muss als erster ins letzte Drittel und erst dann dürfen die anderen rein, sonst ist Abseits. Aber ich würde das einfach dann so lösen, dass eben der den Ball quasi Also wenn er nach vorne gespielt wird, darf halt einfach keiner vorne stehen und fertig. Ganz einfach.
Also passiv abseits quasi abschaffen.
Genau. Mhm. Und ich wüsste wirklich nicht, was dagegen spricht, weil es ist einfach eine andere Regel. Und wenn die dazu führt, dass man das Abseits komplett automatisieren kann, fände ich das einen absoluten Gewinn, weil niemand würde das passive Abseits vermissen, wenn man dafür im Gegenzug vor allem dann bekommt, dass Tor und Abseits, und das sind die häufigsten wahrscheinlich, also mit Foul zusammen, die häufigsten Geschichten, die, wenn die dem Schiedsrichter komplett abgenommen werden können, ist es doch, so sollte ja Videounterstützung oder technische Unterstützung, finde ich, funktionieren. Und dann hast du vor allem auch immer das, was man immer gesagt hat, was es nie geben soll, nämlich einen Absolutheitsanspruch. Den hast du dann da, weil dann hast du es technisch ganz klar gelöst, wie in anderen Sportarten auch, dass du das durch die Chips in Schulter, Schuhen, Ball, wie auch immer, kannst du das 1A lösen, ist alles automatisiert. VAR ist nicht mehr zu langsam, beziehungsweise die meisten Sachen sind einfach automatisch geklärt und da muss der Schiedsrichter gar nichts mehr machen. Im Idealfall könnte man sogar überlegen, ob dann, wenn Abseits ist, dass dann auch der Schiedsrichter gar nicht mehr pfeift, sondern dass das Pfeifen sozusagen automatisch kommt und man dann auch zum Beispiel verhindert dieses unsägliche, wir lassen jetzt mal noch 10 Sekunden weiterspielen mit 5 Sprints dazwischen. Und dann, war dann doch Abseits.
Der Ball platzt dann automatisch.
Dieser Ball zerstört sich in 5 Sekunden selbst. Ja, also das hätte man da abgefrühstückt. Und in puncto, wann greift der ein, würde ich vorschlagen, dass der VAR nur eingreift, wenn es ein rotwürdiges Vergehen gibt oder es sich um einen Elfmeter handelt. Sprich, rotwürdig im Sinne von bösartiges Foulspiel, das der Schiedsrichter nicht gesehen hat, oder Tätigkeit beispielsweise, die der Schiedsrichter abseits des Balls auch gar nicht sehen kann im Zweifel. Also rotwürdiges Vergehen oder wenn ein Foul im 11-Meter-Raum oder im 16-Meter-Raum stattgefunden haben soll, das eigentlich ein Elfmeter sein müsste, aber der Schiedsrichter es nicht als solchen gepfiffen hat. Das sind für mich die beiden einzigen Fälle, in denen der eingreifen soll. Und darüber hinaus sollen die Trainer, das ist auch nichts Neues, aber eben komplementär dazu, die Challenges bekommen. Und zwar wäre dann mein spezieller Ansatz für diese Challenges, dass die Trainer melden die Challenge quasi an, die sehen was und sagen, oh, ne, dann machen die Challenge. Und die Challenge läuft aber im Hintergrund weiter. Das Spiel läuft weiter. Und nur wenn die Challenge erfolgreich ist, wird das Spiel bei der nächsten Unterbrechung kurz komplett unterbrochen und dann gibt's einen Elfmeter, weil es ja nur die elfmeterwürdigen Szenen geahndet werden können. Dann gibt's einen Elfmeter wie so eine Art Freiwurf zwischendrin, da wird der ausgeführt und danach geht das Spiel dort weiter, wo es unterbrochen wurde. Mhm. Wie findest du das?
Abseits können wir einen Haken dran machen. Kaufe ich?
Ja.
Ist gekauft. Bei der Nummer mit Foul, ja, bin ich auch dabei. Wobei, wenn es jetzt keine klare Tätigkeit oder so ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren, das ist ja eindeutig. Bei allen anderen Sachen würde ich aber trotzdem verlangen, dass der Feldschiedsrichter sich das anguckt, wenn er es aufs Ohr kriegt, weil das ist ja quasi mein größter Kritikpunkt eigentlich am Videobeweis, ist ja, dass sich die Schiedsrichter oder dass es keine klare Haltung gibt, wann guckt sich ein Schiedsrichter was selber an und wann verlässt er sich sozusagen auf den VAR. Und ich finde ja, in die Bewertung gehört immer noch, wie leitet der Schiedsrichter das Spiel gerade, der auf dem Platz ist? Weil manche haben eine längere Leine, manche geben schneller Karten, ne, so. Und das kann sich ja schon unterscheiden von demjenigen, der nicht mehr im Kölner Keller, wie ich jetzt gelernt habe, sondern im Frankfurter Keller ab der nächsten Saison sitzt.
Stark.
Der vielleicht eine kürzere Leine hat als der am Platz oder so. Also finde ich auch gut, ne, bei einer klaren Tätigkeit muss man nicht drüber diskutieren. Das kann natürlich der Videoschiedsrichter sagen. Hier hat einer einem eine Kopfnuss gegeben. Ist ja dann irgendwie logisch. Aber bei den Fouls würde ich immer noch erwarten, dass er zumindest mal kurz drüber guckt. Und das Gleiche, also Elfmeter auch, klar, wenn es ein klarer Elfmeter ist, hat er nicht gegeben. Ne, muss er, kann man machen. Aber ich finde auch Elfmeter, die er gibt und die dann keiner wahren. Also auch sozusagen das andersrum. Wenn er was pfeift, weil er denkt Kontakt und dann sieht man aber, war eine Schwalbe oder hat doch erst klar den Ball gespielt und dann nicht, das müsste auch zurückgeholt werden.
Das, ja, können wir uns darauf einigen. Ich würde nur dazu sagen, ich verstehe, was du meinst mit dem Schiedsrichter, nur ich finde tatsächlich das, was du da ansprichst, ist mir in der ganzen Diskussion immer zu überhöht, dieses wie pfeift der Schiedsrichter ins Spiel, weil in meiner Theorie hier ist es ja so, dass der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter dann eingreift, wenn es rotwürdige Vergehen oder Elfmetersituationen sind. Sonst darf der gar nicht eingreifen. Was ihn jetzt deutlich beschneidet zu dem, was er jetzt darf. Oder vielleicht auch nicht, das weiß ja keiner so genau. Aber das wäre für mich eine möglichst klare Umreißung dessen, wann der eingreifen soll. Und wenn es sich um diese Sachen handelt, da spielt für mich dann die Linie des Schiedsrichters in 95% der Fälle eine untergeordnete Rolle, weil Tätigkeit ist Tätigkeit. Da gibt es dann auch keinen Spielraum. Elfmeter ist Elfmeter, da gibt es auch keinen Spielraum. Und wenn einer mit offener Sohle aufs Schienbein tritt, ist es, also das hat dann wenig mit der Linie. Weißt du, ich will nur damit sagen, ich glaube, man will ja diese Absolutheit, die wird es nie geben. Aber ich hätte die Hoffnung, dass wenn es in diese Richtung geht, wie ich es jetzt skizziert habe, dass da die Unklarheiten auf ein absolutes Minimum reduziert werden, weil sie total selten vorkommen. Also, dass ein Foul vorkommt, das sehr brutal ist, aber aufgrund der Spiellinie kein Rot ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich nicht. Also, das fängt ja schon an, wenn jemand mit dem gestreckten Bein reingeht von hinten. Klar rot.
Ja.
Muss man nicht diskutieren. Von der Seite eher rot, von vorne.
Aber dafür gibt es ja ein Regelwerk. Also ich könnte es dir gar nicht zitieren, wie es jetzt momentan ist, von welcher Himmelsrichtung man kommen darf, aber es gibt ja ein Regelwerk dafür.
Von vorne ist es meistens eher gelb. Hängt halt von ab, wie der Schiedsrichter so drauf ist.
Und wo also gehst du mit den Stollen hin? Bist du auf Kniehöhe und gehst da drauf?
Klar, aber da müsste man dann sagen, irgendwie, also da müsste man dann quasi absolute Kriterien schaffen und auch manchmal ist ja auch noch ein Ticken Ball dabei. Manche bewerten das aber trotzdem härter, kommt auch drauf an, wie viel Ball dabei ist. Also du hast ja schon auch noch in den Situationen beispielsweise einen Spielraum, wenn er jetzt nicht klar von hinten ohne Ball dich wegtritt. Und beim Elfmeter ist die ganze Diskussion um das Handspiel, was ja nicht endgültig gelöst ist. Also da pfeifen die Schiedsrichter ja die letzten 2-3 Saisons hart random.
Man könnte
und auch hart unterschiedlich von Spieltag zu Spieltag.
Das stimmt, da bräuchte es auf jeden Fall auch eine bessere Regelung. Nur man könnte ja auch andersrum argumentieren und sagen, eben komplett weg von Linie Schiedsrichter, sondern dass die Linie des Schiedsrichters sich vor allem darauf beschränkt, auf die einfachen Fouls, auf diesen Spielfluss und dass eine Vereinheitlichung auch dadurch stattfinden kann von roten Karten, von Handspiel, dass eben es immer der Videoschiedsrichter macht, weil dann hast du auch immer ähnlich, also beispielsweise, wenn es immer dieselbe Gruppe Leute macht, dann hast du da ja auch im besten Fall eine Linie. Also das könntest du argumentieren, dass du sagst, naja, die haben ihre Linie und die greifen dann ein nach ihrer Linie, nach den Regeln. Könntest du auch sagen.
Könnte man machen, aber dann würde sich für mich die Frage stellen, wozu brauche ich noch einen Schiedsrichter auf dem Feld?
Also für alle kleinen, größeren Fouls.
Ja, das könntest du aber dann auch durch einen Videoschiedsrichter machen lassen, ehrlicherweise.
Aber da ist es für mich viel mehr eine Zweikampfbewertung, zum Beispiel, wann pfeife ich überhaupt einen Foul und dann darüber hinaus, wann gebe ich gelb, gelb-rot und sowas.
Ja, aber wenn ich das am Monitor über die Kamera sehe, kann ich es ja auch entscheiden. Machst du über die Stadionboxen rein, über ein Mikrofon, Pfiff.
Aber du siehst es natürlich nicht so sehr wie auf die, also der Schiedsrichter steht ja direkt daneben. Das ist ja was anderes als eine Kameraperspektive.
Ja, aber das Gleiche hast du ja im Zweifel bei, sag ich mal, einem gestreckten Bein von der Seite, wo ein bisschen Ball dabei ist. Sehe ich das ja als Schiedsrichter, wenn ich daneben stehe, in meiner Linie auch besser.
Ob aber was macht denn der Schiedsrichter denn jetzt dann noch so viel mehr, als dass es ihn dann nicht mehr, jetzt, also wenn man ihm das wegnehmen würde, nicht mehr bräuchte? Was nehme man ihm denn für Entscheidungsgewalt groß weg in meiner Skizze?
Naja, das sind ja schon die wesentlichen Entscheidungen.
Er soll sie ja treffen.
Rote Karte, Elfmeter.
Er soll sie ja treffen.
Ja, und ich finde aber, es gibt noch zu viel Interpretationsspielraum bei gewissen Dingen.
Aber das wird es also, ja immer geben.
Klar, aber dann habe ich es lieber, wenn das der auf dem Platz trifft, der auch so ein bisschen, ich sag mal, die Stimmung auf dem Feld, auch die Stimmung untereinander, wie sind die Mannschaften so aufeinander, wie ist so Trash-Talk-mäßig, ist es eher sowieso schon hitzig unterwegs, wo ich vielleicht mal eher noch eingreifen muss, ist es vielleicht ein bisschen, sag mal, freundlicheres Spiel, also die ganzen Komponenten, das kriegst du als Videoschiedsrichter nicht mit.
Total.
Finde ich alle so mit in eine Bewertung
total gehen. Und deshalb würde ich auch sagen, also es geht ja auch darum, dass er das dann, wenn er das bei klaren Fehlentscheidungen nur der Videoschiedsrichter eingreift, zum Beispiel bei Elfmetergeschichten und sowas, dann ist es ja auch so, dass das alles im Hintergrund ablaufen würde. Dass wir dann auch diese ganze Zeitverzögerung nicht drin hätten. Sondern der Schiedsrichter, der, wenn er zum Beispiel keinen Elfmeter pfeift und der Videoschiedsrichter sieht, boah, leider war das glasklar ein Elfmeter, dann wird es nur unterbrochen, ansonsten wird es auch gar nicht unterbrochen.
Bei glasklaren Dingen habe ich ja eben schon gesagt, so bei der Abseitsnummer, wenn man passives Abseits rausnimmt und sagt, Abseits ist Abseits, klar, kannst du machen. Wenn du die Handregel von mir aus so änderst, dass sobald der Ball an die Hand kommt, egal wie, egal in welcher Höhe, egal wie nah am Körper oder wie weit weg, Hand ist Hand, Elfmeter ist Elfmeter, klar, kannst du es auch machen. Aber ich sag mal auch bei, also es gibt ja auch so viele nicht klare Elfmetersituationen, so 50-50-Nummern.
Ja, bei Handspiel ist sowieso so eine Geschichte. Ich glaube, die Lösung ist da auch relativ einfach, bloß man kann sie nicht in eine abprüfbare Regelung gießen, weil ich glaube, wenn wir mal zurückkommen, muss man ja schon sagen, zu der Handspielregel, absichtliches Hand ist Elfmeter und oder ist Hand und nicht absichtlich ist nicht. Ich bin mir wirklich sehr sicher, dass man mit einem unglaublich hohen Prozentsatz sagen kann, ob jemand absichtlich Hand spielt oder nicht. Ich glaube, das damit kommst du, glaube ich, wirklich am nächsten ran. Ich glaube, dass jeder, der Fußball guckt oder auch selber gespielt hat oder du, ich glaube, und gerade mit Video, mit Wiederholung, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr, sehr deutlich zu sehen, ob jemand absichtlich Hand spielt oder nicht. Und wenn du dazu noch sagst, dass es beispielsweise ein potenzielles Tor verhindert, dann hast du meines Erachtens die beste und an der Absolutheit nahekommendste Lösung für das Ganze. Nur du kannst halt mit diesem Absicht, ist halt immer, der Spieler wird immer sagen, es war nicht mit Absicht. Aber ich glaube, da kommt man wirklich, wirklich sehr nah ran.
Also ich tendiere ja mittlerweile dazu, tatsächlich einfach alles zu pfeifen.
Ja, aber dann schießen sie absichtlich an die Hand, das wirst du nicht machen können.
Ja, klar, versuchen sie dann von mir aus. Aber mittlerweile ist es so wissenschaftlich unterwegs, wie nah oder weit muss man weg sein von dem Spieler, der dann potenziell Hand spielt. Das ist ja eine Frage, wie weit darf der Arm abstehen, wie nah muss er dran sein, was ist, wenn er von der Brust an die Hand springt, manche pfeifen es mittlerweile, manches nicht oder so. Es ist so eine wissenschaftliche Diskussion mittlerweile geworden, dass man ja einfach gar keinen roten Faden mehr erkennt.
Ja, eben. Deswegen,
also es ist ja, ich glaub, immer 50-50.
Mit diesem Absicht, Nicht-Absicht oder dieses ich würde da sogar noch die unnatürliche Körperhaltung mit reinnehmen, weil ich würde zum Beispiel sagen, wenn du das hast, Absicht, nicht Absicht und das verhindert ein klares Tor, dann hast du ziemlich viel abgedeckt, weil beispielsweise, wenn jetzt jemand rennt bis an die Grundlinie und will flanken und dann gibt es einen Abwehrspieler, der so reinspringt und wenn er dann die Hand so hoch, im 90-Grad-Winkel hoch und kriegt die Ball in die Hand, dann ist es ein klarer Elfmeter. Da gibt es nichts zu diskutieren. Wenn der aber die Hand irgendwie, wie man halt normal springt, irgendwie so halb am Körper, vielleicht ein bisschen abstehen, ganz normal, du kannst ja nicht mit den Händen gestreckt am Körper unten wie so ein Seemannskörper, kannst du ja nicht hochspringen. Wenn er ein bisschen absteht und der Ball kommt dahin, dann verhindert er keine klare Torchance, es ist nicht mit Absicht, also es ist kein Handspiel. Fertig. Aber das würde heutzutage alles gepfiffen. Und das würde ich sagen, das ist es eben nicht. Und genauso, wenn wenn du in der Wiederholung siehst, dass die Hand rauszuckt, zum Ball geht, dann ist es einfach Hand. Und genauso aber auch, wenn er versucht, die Hand wegzuziehen, aber er ist einfach der letzte Mann, der dieses Tor verhindern kann und der Ball klatscht gegen die Hand und dann nicht ins Tor, geht dann nicht Richtung Tor, dann ist es halt auch Elfmeter, auch wenn er sie wegziehen will. Also ich würde da echt an den Fußballsachverstand appellieren und ich glaube, dass man sich da in den meisten Fällen wirklich einig wäre, wenn die Regelung so lauten würde.
Ja, da bin ich bei dir. Also auf jeden Fall wäre auch alles besser als jetzt. Was ich aber noch, wo ich ein bisschen Bedenken habe, eben wenn der Videoschiedsrichter die alleinige Instanz ist, quasi ist es Elfmeter ja oder nein, dann wird auch im Zweifel diese ganzen knappen Dinger, wo es halt so 50-50 ist, wo es halt wirklich eine Auslegungssache ist, die es ja auch relativ häufig gibt, würde im Zweifel die 17. Zeitlupe noch seziert werden. Weil das ist ja jetzt auch der Fall, teilweise, wo sich Schiedsrichter irgendwie 5 Minuten angucken, auch manchmal noch bei Abseits oder nicht.
Deswegen sollen die das ja parallel machen, dann wird wenigstens die Zeit nicht verzögert.
Ja, aber du hast ja trotzdem, also ich finde, wenn du nach, von mir aus einer Minute oder anderthalb oder nach 3 Kameraperspektiven immer noch nicht sagen kannst, ja oder nein, dann gilt für mich das, was der Feldschiedsrichter gepfiffen hat.
Wie bei Pele Wollitz immer die Unschuldsvermutung.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ist tatsächlich so, weil je länger ich mir sowas angucke, weiter drauf zoome, dies, das kann es doch nicht sein.
Eben, aber ich dadurch, dass ich das Eingreifen nur bei rotwürdigen oder Elfmetersachen machen würde, hätte das für mich einfach den Vorteil, dass man wirklich das Spiel laufen lassen kann. Erstens, wir haben nicht diese elenden Verzögerungen durch Checks von Feldschiedsrichtern, die sich's angucken müssen. Zweitens, wir haben nicht diese unsägliche Marotte mittlerweile, dass, und wahrscheinlich würde ich es genauso machen an der Stelle, dass sich ein Spieler einfach so lang wälzt, damit das Spiel unterbrochen wird, weil dann klar ist, dann wird sich die Situation allein schon aus Langeweile angeguckt und dann ist die Chance, das, was passiert, viel, viel höher. Wenn ich aber gleich aufstehe und das Spiel weitermache, wird es im Zweifel gar nicht gecheckt. Das würden wir eliminieren und, sorry, ein Punkt noch, und dadurch, dass es eben nur Rot oder Elfmeter ist, kannst du bei der nächsten Unterbrechung ohne Zeit oder sonstigen Fortschrittsverlust vom Spielzug, kannst du sagen, keine Ahnung, eine Mannschaft hat gerade Einwurf, Spiel ist unterbrochen, Check ist vorbei, hieß Elfmeter, führst den Elfmeter aus und danach geht's mit Einwurf da weiter. Genauso Rot, gibst du Rot, schickst ihn runter, Spiel läuft weiter.
Ja, das stimmt. Aber du hast ja trotzdem auch noch halt knappe Dinger, die halt nicht klar Elfmeter ja oder nein sind. Wie gesagt, so 50-50 Sachen. Was macht man denn, wenn das beispielsweise länger als eine Unterbrechung dauert? Das zu checken, kann ja sein, wenn ich mehrere Bilder brauche. Oder wenn das Spiel teilweise, gab es ja heute auch schon, wo es in einem 16er eine Aktion gab, dann ist das Spiel 2, 3, 4 Minuten weitergelaufen. Es gab dann Ecke auf der anderen Seite und dann wurde gecheckt, dann wurde bekannt gegeben, dann gab es auf einmal Elfmeter mit weiter. Also, ne?
Ja, aber dadurch, dass du ja danach weiterspielst, ist es egal. Weißt du, dann ist es wurscht, wie im Endeffekt wurscht, wie lang es bis zur Entscheidung
braucht. Es ist für die Spielsituation egal. Aber ich finde es doch auch schräg, wenn ich 10 Minuten später es auf einmal relativ random quasi mit einem Elfmeter auf der anderen Seite weitergeht, der wird kurz ausgeführt und dann geht das Spiel weiter. Also das wäre nicht mehr mein Fußball.
Das ist tatsächlich random, aber das würde halt meiner Ansicht nach darauf reagieren, wie sich das eben jetzt entwickelt hat und wäre die effizienteste Lösung.
Nee, effizient finde ich das tatsächlich nicht. Da finde ich es effizienter, weil vor allem transparenter, wenn das gleich gecheckt wird und dann halt
wird ja gleich gecheckt, im Hintergrund. Nein,
und dann halt die Pause ist, weil auf Platz kriegt es ja auch keiner mit. Und die Zuschauer kriegen es im Zweifel, also im Stadion müsste man es ja irgendwie auf dem Videowürfel, wo auch immer, einblenden. Es könnte sein, dass es demnächst doch zwischendrin vielleicht da mit Elfmeter weitergeht, weil dies, das, jenes gecheckt wird. Und am Fernsehen könntest du das natürlich irgendwie durchlaufen lassen, auch klar.
Die machen sie ja jetzt auch schon. VAR-Check, Potential, so und so.
Ja, das machen sie jetzt schon, aber in der Regel kriegst du das ja auch im Spielgeschehen mit. Also man weiß mittlerweile, dass ein Tor gecheckt wird, klar. Aber diese ganzen Elfmeter-Geschichten, wenn dann die nächste Unterbrechung ist und der Schiedsrichter auf dem Platz hält das Spiel erstmal an, tippt sich ans Ohr, geht im Zweifel raus, da kriegt man ja den ganzen Prozess mit. Das würdest du ja alles nicht mitkriegen als Fan im Stadion.
Du willst ja den Prozess nicht mitkriegen, du willst ja eine Entscheidung haben. Du willst ja wissen, ist es jetzt
so, ja, oder
ist
aber,
es
nicht? Ja, aber ich will doch auch keine Entscheidung haben, 5 Minuten später, die für mich relativ random kommt. Dann geht es kurz mit einem Elfmeter auf der anderen Seite weiter und dann
die Alternative ist, dass Einwurf du eine aus deiner Sicht nicht random Entscheidung hast, aber dafür dauert es 10 Minuten.
Nee, 10 Minuten dauert es ja so oder so. Also die Zeit wird ja nicht kürzer.
Doch, es, klar wird die Zeit kürzer, weil du in dem Moment, wo du das Spiel unterbrichst, natürlich, du, in der Zeit, wo du das Spiel, also in meiner Theorie, in dem Moment, wo du, also das Spiel läuft ganz normal weiter und alles, was da passiert, ja, zählt auch wenn ein Tor fällt.
Ja,
und dann wird das Spiel unterbrochen und da ist die Entscheidung ja schon da.
Ja, das habe ich schon verstanden, aber für mich der Weg zur Entscheidung, für mich als Fan, dauert doch 10 Minuten, egal ob die 10 Minuten unterbrochen sind oder die 10 Minuten weitergehen.
Das ist korrekt, aber das Spiel läuft so lange weiter.
Ich habe in 10 Minuten meine Entscheidung. Und ein Elfmeter beispielsweise für meine Mannschaft oder für eine Mannschaft, muss nicht für meine sein, der dann im Zweifel auch noch verwandelt wird, hat ja Einfluss auf das Spiel.
Das ist korrekt.
Und dann kann ich doch nicht 10 Minuten weiterspielen lassen, krieg im Zweifel 2 Dinger, obwohl ich eigentlich mit einem Elfmeter hätte in Führung gehen können oder so. Also das nimmt mir zu großen Einfluss aufs Spiel.
Die 10 Minuten sind jetzt auch sehr, ist jetzt auch ein sehr langer Zeitraum.
Ja, aber,
da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, wie man das begrenzen kann.
Aber kommt ja schon vor. Wenn du das Spiel nicht unterbrechen willst, kann das ja schon vorkommen. Gibt es ja auch Beispiele. Dass es jetzt nicht der Regelfall ist, dass das immer so lange dauert, ist auch klar. Aber es gibt auch die Extremfälle, wo halt schon auch länger weitergespielt wurde, wo es später eine Unterbrechung gab oder es auch so lange gedauert hat, bis gecheckt war. Und ich finde, das kann ja keinen Impact aufs Spiel haben, dass es dann weiterläuft. Gerade auch eine rote Karte, ein Check für eine rote Karte. Es macht doch voll den Unterschied, ob ich, sagen wir mal, noch 40 Minuten in Überzahl spiele oder nur 35 oder 30 im Zweifel.
Eine rote Karte dauert keine 5 Minuten, um zu checken.
Ist auch schon vorgekommen.
Zumal, sind wir mal ehrlich, wenn es eine Tätigkeit ist, bleibt da eine liegen. Und wenn es ein grobes Foulspiel war, bleibt in der Regel auch einer liegen. Dann hast du eh schon, also ja, ich wollte es einfach mal nur so in den Raum stellen. Ihr könnt uns gerne im Discord oder auf sonstigen Kanälen gerne mal dazu schreiben. Wäre eine interessante Diskussion. Ja, ich hätte... würde auch denken, dass es ein bisschen einen Vorteil noch hätte, wenn man das so ein bisschen an den VAR auslagert, dass man das Geschehen vom Schiedsrichter oder diese Schuldzuweisung an den Schiedsrichter so ein bisschen wegnimmt und den so ein bisschen aus der Schusslinie, weil der kann sich natürlich darauf berufen. Und das finde ich was, das kam mir am Anfang immer zu kurz bei der VAR-Diskussion, ganz am Anfang, weil es hieß, dass die ja quasi, der Feldschiedsrichter wird enteiert und der kann nichts mehr. Nee, es ist auch... Also sind wir ehrlich, es ist auch teilweise gut, dass der weniger Verantwortung da hat, weil sich sonst alles so dermaßen auf den konzentriert und zwar im Negativen, weil der Blitzableiter für alles wird. Und wenn der Blitzableiter dann eher irgendwo in Frankfurt im Keller hockt, dann ist es für den Feldschiedsrichter im Zweifel einfacher, damit umzugehen.
Stimmt.
Aber
das stimmt.
Großer Minuspunkt für mich ist dabei, dass es natürlich immer mehr vom Amateurfußball weggeht und dort auch nicht durchführbar ist. Aber sind wir ehrlich, der ganze VAR ist dort eh nicht durchführbar. Deswegen wäre mir es wichtiger, den VAR für Profifußball gescheit zu machen und den einfach im Amateurfußball gar nicht zu haben. So, sagt uns da gerne eure Meinung. Und Jonas, du hast auch noch ein Thema dabei.
Du hast ja das Stichwort schon genannt. Und ich bin mir sicher, er hätte am Wochenende sehr gerne einen Videoschiedsrichter gehabt. Zumindest, wenn dieser Videoschiedsrichter seine Meinung geteilt hätte, nämlich, dass dieses Spiel an Peinlichkeit nicht zu übertreffen war.
Jonas, das ist falsch. Das ist wieder die Medien, die falsch zitieren. Es ist der Elfmeter, der an Peinlichkeit nicht zu überbieten war.
Ja, bei Magenta hat er gesagt, das Spiel.
Ah ja.
Hat variiert.
Ja gut, der hat halt eine Platte aufgelegt und aus Versehen irgendwo geholpert mal. Es geht natürlich um Pele Wallets, kann man vielleicht jetzt kurz lüften.
Ich glaube, bei Magenta war er als erstes und da ist ihm dann noch eingefallen, dass er den Jugendspieler noch kurz hinhängen muss und deswegen.
Ja, den hat er auch kurz unter den Bus geworfen.
Anders überlegt. Saisonauftakt, 3. Liga, Cottbus gegen Saarbrücken. Es war
aus unserer Sicht geglückt, kann man sagen.
Aus unserer Sicht geglückt. Er ist sofort angezündet. Spiel kurz zusammengefasst. Cottbus führt nach 21 Minuten 2-0. Doppelpack Cigerci. Kriegt dann der 26. den Anschluss. Erik Engelhardt in der 57. 3-1, dachten alle, die Messe ist gelesen. Dann aber in der 61. Minute ein aus Peles Sicht umstrittener Handelfmeter. Der Kicker sagt, Hoffmann geht knapp innerhalb des Strafraums ungeschickt zu Werke. Der Ball fliegt an die Hand des Cottbusers. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Elfmeter.
Mhm. Pele verkneift gesagt, sich eine Wertung.
Pele hat gesagt, der Ball ist von der Brust, Rippe oder Galle, je nachdem, wann er es wo gesagt hat.
Pele Wollitz, an der Anatom.
Ich sag mal so, die Zeitlupe, die ich gesehen habe, war jetzt keine besonders gute, weil relativ weit weg. Deswegen möchte ich es nicht bewerten. Es sah aber schon eher so aus, dass der Ball direkt an die Hand gegangen ist. Pele hat sicherlich besser gesehen. 3-2 Florian Pick. Und dann in der Nachspielzeit, war er extrem fuchsig auf den, ich glaube, eingewechselten Dua.
Ein sehr junger Spieler auf jeden Fall.
Ein 21-jähriger Abwehrspieler, der erst ein paar Tage vor dem Spiel unterschrieben hat in Cottbus. Ich glaube, den Donnerstag ist unterschrieben, war Gastspieler im Trainingslager und klärt den Ball dann wohl mit der Hacke am eigenen 16er. Daraufhin resultiert eine Flanke, die dann der Cottbusser Kampulka ins eigene Tor lenkt. Wäre sonst auch nie im Leben gefährlich geworden, wenn er nicht noch Flunken reingehalten hätte. Und dann in der 96. Minute das 3-3.
Und Pele hat nach dem Spiel explizit diesen Jugendspieler angesprochen und gesagt, wie man, nicht wörtlich, aber im Prinzip gesagt, wie man eigentlich so blöd sein kann und das zu tun. Der soll doch froh sein, und das soll es wörtlich, der soll froh sein, dass er überhaupt eingewechselt wurde.
Ja, und soll er sich doch darüber auch mal freuen.
Ja, man soll sich einfach generell mehr freuen.
Sowas zu machen.
Ja, also es war für uns natürlich ein Auftakt nach Maß, muss man sagen. Da blieben jetzt auch schon zu Beginn eigentlich keine Wünsche offen. Da sind wir echt mal gespannt, wie es weitergeht. Also
ja.
Also ich glaube, der Boden ist gelegt. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Und oder um mal unseren gemeinsamen Freund Jim zu zitieren: Es hat genau einen Spieltag gebraucht, um wieder Prime Wallets zu bekommen.
Da. Ist so. Es geht auf Freitag schon weiter beim Aufsteiger in Schweinfurt.
Bei den Schnüdeln, da muss man natürlich gewinnen.
Da müsste jetzt was gehen.
Sonst stehst du da nach zwei Spielen. Und dann kommen die ersten Wallets-Rausrufe. Gut, jetzt haben wir im Intro schon sehr viel Zeit gesprochen. Und deswegen würde ich sagen, dass wir einfach mal weiterlaufen schon. Wer bin ich? Hab ich heute dabei. Jonas, du bist dran. Ich habe wie immer drei ehemalige Top-Spieler dabei. Und ich fange einfach mal an mit dem ersten Spieler. Denn ich habe gespielt mit Freddy Bobic, Jörg Böhme und Tomasz Hajto. Freddy Bobic, Jörg Böhme und Tomasz Hajto. Ich bin Thorsten Legert. Oder bin ich Arthur Wichniarek? Oder bin ich Ansgar Brinkmann? Hab gespielt mit Freddy Bobic, Jörg Böhme und Tomasz Hajto. Bin ich Thorsten Legert, Arthur Wichniarek oder Ansgar Brinkmann?
Okay. Also, Bobic, natürlich VfB, Dortmund, Hannover. Würde Legert natürlich beim VfB sein können. Bei Hertha war er auch. Da könnte natürlich die Wichniarek-Nummer herkommen. Ansgar Brinkmann sehe ich ihn nicht, weil in der Nationalmannschaft hat Brinkmann, glaube ich, nicht gespielt. Erstmal so weit. Jörg Böhme, natürlich Schalke und Bielefeld und vermutlich auch mindestens mal U21 Team 2006, vielleicht sogar A-Nationalmannschaft. Auf Schalke könnte er natürlich mit Thorsten Legert gekickt haben, bei Bielefeld mit Arthur Wichniarek und Ansgar Brinkmann und vielleicht auch beim Team 2006 oder sowas mit Ansgar Brinkmann. Thomas Heito, Duisburg, Polen und Schalke, Legert Schalke, Wichniarek, Polen. Ich gehe auf Jörg Böhme.
Also dann Jörg Böhme kann es auch gar nicht sein, weil Jörg Böhme ist, ich habe gespielt
mit. Das ist richtig. Andersrum wird ja ein Schuh draus. Dann gehe ich mit Arthur Wichniarek.
Bing! Korrekt. Fredi Bobic?
Bei Hertha.
Jörg Böhme?
Bei Bielefeld.
Und Damasch Heito?
Polen.
Korrekt. Ich habe gespielt mit Jeff Strasser, Frankie Verlat und Mario Basler Ballert. Jeff Strasser, Frank Verlat, Mario Basler. Ich bin Giovanna Elber, Max Eberl oder Hanni Ramsi. Giovanna Elber, Max Eberl oder Hanni Ramsi. Ich habe gespielt mit Jeff Strasser, Frank Verlat, Mario Basler. Bin ich Giovanna Elber, Max Eberl oder Hanni Ramsi?
So. Giovanna Elber natürlich Bayern Stuttgart. Max Eberl Mönchengladbach und Bayern. Hanni Ramsi Kaiserslautern und Bremen. Und würde mit Hanni Ramsi gehen. Dann gehe ich mit Max Eberl.
Es ist Giovanna Elber. Giovanna Elber. Jeff Strasser?
Keine Ahnung. Dann wahrscheinlich beim VfB.
In Gladbach. Giovanna Elber war ja noch bei Borussia Mönchengladbach.
Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, gut.
Mit Frankie Verlat und Mario Basler hast du absolut korrekt hergeleitet. Die Fährte Eberl war natürlich Gladbach und Bayern. Hanni Ramsi war natürlich Kaiserslautern mit Strasser und Basler Bremen. Aber es wäre Giovanna Elber gewesen und damit steht es 1:1 im Fernduell.
Der war stark.
Ich habe gespielt mit Mike Franz, Richard Golz und Paul Freier. Mike Franz, Richard Golz, Paul Freier. Bin ich Alexander Jaschwili, Rodolfo Esteban Cardoso oder Dennis Aogo? Jaschwili, Cardoso, Aogo. Ich habe gespielt mit Mike Franz, Richard Golz und Paul Freier. Bin ich Alexander Jaschwili, Rodolfo Esteban Cardoso oder Dennis Aogo?
Also, Cardoso hat Freiburg, Hamburg und vielleicht auch Werder Bremen, das weiß ich nicht mehr genau. Jaschwili hat KSC. Und hat er dann ja auch in Stuttgart gespielt. Und Aogo hat auf jeden Fall Schalke, Hamburg, Freiburg. Die Frage ist, hat Dennis Aogo Richie Golz noch mitbekommen? Das glaube ich. Puh, schwierig. Cardoso hat Golz auf jeden Fall noch mitbekommen, kriege ich aber mindestens mit Mike Franz nicht in die Verlosung.
Ja, Herr Jasch- Fuß.
Jaschwili könnte natürlich mit Mike Franz beim KSC gespielt haben, mit Golz in Freiburg auch. Mit Paul Freier kriege ich den nicht überein. Gehe ich mit Dennis Aogo.
Korrekt hergeleitet, aber dein blinder Fleck ist auch leider einer, denn mit Paul Freier hat er dich zusammengespielt.
Ja, dann Jaschwili.
Bing! Auch hier korrekt hergeleitet. Franz KSC, Golz Freiburg und mit Paul Freier natürlich beim VfL Bochum.
Da hat der Jaschwili noch gekickt.
Der hat rumgemurmelt. Ich glaube, es war nicht mal die Spätphase. Aber ja, hätte ich ihn auch stark, nicht, hätte ich ihn auch nicht mit. Also Elber Gladbach war auch so ein schwieriges Ding. Hätte ich natürlich gewusst, da, durch besondere Verbundenheit mit Giovanni Elber. Jaschwili Bochum, da hättest du mich auf jeden Fall auch definitiv also, bekommen.
Elber hat auch noch was geklingelt, nachdem du es gesagt hast.
Ja. Ich glaube, Nummer 10 sogar bei, bei Gladbach.
Bei Jaschwili und Bochum, da klingelt gar nichts.
Also Elber meine ich auch vielleicht, also keine 10 Spiele für Gladbach, meine ich. Also da.
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Jaschwili. Ich glaub, wenn ich es bei der Recherche richtig gesehen habe, waren es, glaube ich, 6 oder 7 Spiele. Das ist natürlich auch gemein.
Also die waren beide wirklich, wirklich stark. Jaschwili im Bochum. Na, über letzte Station in Deutschland.
Ah, doch. Ja, in Deutschland, ja, aber dann ging wahrscheinlich die große Reise los, oder? Der war ja auch gefühlt immer 34.
Danach noch ein Jahr bei Inter Baku.
Inter Baku.
Eine halbe Saison beim FC Sampdoria. Und noch ein Jahr bei Dynamo Tiflis.
Ja, nach Hause gekommen.
Ja.
Ja, okay, dann war es vielleicht schon dann doch eher der Winter als der Herbst.
Ey, aber in Bochum noch 28 Spiele gemacht. Zwar nicht genetzt, aber immerhin noch 28 Spiele in dem
gut,
Jahr.
Ich glaube, so der Knaller-Torjäger war ja eh, glaube ich, nie.
Naja, ja, stimmt schon.
Ich glaube, das war eher der herumspielende Stürmer so ein bisschen. Immer so eher der Zweite.
In Freiburg hat er in 255 Spielen 51 Hütten gemacht.
Das ist vernünftig.
Beim KSC in 141 24. Und bei seiner ersten Mal in Tiflis in 89 Spielen 84. Das gut. Ist okay.
Da ist er dann auf dem sogenannten Radar erschienen. Ja, sehr gut. Diese Runde
stark,
geht an mich.
Stark.
Trotzdem gut gefightet. Und ja, die kleinen Nuancen haben leider für dich gefehlt. Und nicht zur Strafe, sondern zur Übung gehen wir jetzt weiter.
Kommen wir zum Schwerpunkt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe in der Sommerpause immer mehr das Gefühl bekommen, dass nachdem sozusagen die großen neuen Player in Paris eingestiegen sind, bei Man City und diversen anderen Vereinen, jetzt ein neuer Stern am Fußballhimmel aufgegangen ist. Die Rede ist natürlich von Galatasaray Istanbul, die ja mindestens mal 2 Transfers getätigt haben, die so nicht so ganz erwartbar waren und wo ja noch etliche Namen auf dem Zettel sind.
Mhm.
Hast du es mitbekommen? Also Sané, klar, wirst du mitbekommen haben.
Genau, Sané und natürlich auch diversen schon zu Memes gewordenen Videos. Kennst du diesen einen Gala-Fan, der sobald ein Transfer verkündet wird, ist es definitiv der beste Spieler aller Zeiten auf der ganzen Welt.
Ja.
Genau, da kriegt man das natürlich immer wieder mit. Aber ja, es waren schon ein paar, ich glaube, 2, also nee, bei mir war es eher so, ich habe das irgendwann dann vom Radar irgendwie ein bisschen verloren, weil zu dem Zeitpunkt, als ich es relativ am Anfang der Transferphase, da war es eher so, wen sie alles holen wollen, da war ja auch mal Ter Stegen dabei und so, aber letztendlich ist davon aus meiner Sicht dann nicht viel übrig geblieben, deswegen habe ich da irgendwie dann nicht mehr so wirklich drauf geachtet und weiß tatsächlich jetzt auch gar nicht, wer letztendlich alles gekommen ist.
Also gekommen sind sozusagen, ich sag mal, aus dem ganz, ganz oberen Regal, bei Sané kann man sich ja drüber streiten, tatsächlich Leroy Sané und fest verpflichtet, war letztes Jahr schon ausgeliehen, Victor Osimhen. Mhm. Der jetzt aber auch 75 Millionen gekostet hat an Ablöse. Mhm. Plus Gala ist ja eine Aktiengesellschaft, die müssen Gehälter offenlegen, 21 Millionen Gehalt. Und in der Türkei redet man da von Netto. Mhm. Sané bekommt wohl auch mit Boni, wie quasi beispielsweise 3 Millionen Treuebonus pro Jahr, kann er wohl auf die 15 Millionen netto kommen.
Ist okay.
Im Gespräch war noch, du hast angesprochen, Ter Stegen, dann natürlich so ein bisschen, ich sag mal, in der Türkei Klassiker, ältere türkische Spieler, die im Ausland eine große Karriere gemacht haben, wie İlkay Gündoğan und Hakan Çalhanoğlu. Und aber auch beispielsweise Ederson von City, der Torwart. Wo man ja zumindest, sag ich mal, vor 3, 4, 5 Jahren nie ernsthaft dran geglaubt hätte, dass jetzt mal vielleicht mit Ausnahme von Gündoğan mit Mitte 30 oder vielleicht auch Çalhanoğlu, der ja gerade bei Inter nicht so ganz glücklich ist oder wo es ja auch so ein bisschen Beef gibt. Aber ich sag mal, ein Osimhen, der vor 2 Jahren in Neapel schon richtig gut genetzt hat, ein relativ junger Stürmer noch ist, glaube Mitte 20, hätte man ja nie gedacht, dass der in dem Stadium in die Türkei geht. Dann auch fest. Gerade irgendwie auf der Position nicht. Oder auch, dass ein Ederson wohl ernsthaft im Gespräch war. Und da ist ja, da kam bei mir zumindest so ein bisschen die Frage, ah krass, ich habe gar nicht mitgekriegt, welcher oder welches Land da jetzt eingestiegen ist. Das ist ja immer so der erste Gedanke, finde ich dann. Gar keiner ist auch die Antwort. Die Türkei, also die drei Großen in der Türkei im Allgemeinen, aber gerade Gala im Besonderen, haben ein paar andere Kniffe gefunden, um an Geld zu kommen.
Okay.
Bei Gala muss man noch sagen, im November letzten Jahres hatten sie noch knapp 400 Millionen Schulden, also Euro, nicht Lira, 400 Millionen Euro. Was es, finde ich, noch ein bisschen überraschender macht, jetzt so Transfers zu tätigen. Und den Kniff, den alle gemacht haben, alle, also Beşiktaş, Fener und Gala, ist, sind alles drei Aktiengesellschaften. Sie haben einfach mal neue Aktien auf den Markt gehauen und haben eine Kapitalerhöhung gemacht, um da Geld einzusammeln. Das ist jetzt nicht so überraschend.
Das geht so einfach? Gala,
ja, das geht so einfach. Du verwässerst dann ja quasi den, also wenn du jetzt 10% der Aktien hast, gibt ja halt eine Endsumme von, was weiß ich, 1 Million ausgegeben, Aktien, du hast 10% davon. Wenn jetzt noch eine weitere Million ausgegeben wird, musst du halt quasi nochmal 100.000 kaufen, um quasi deine 10% zu halten. Oder du hast dann hinterher weniger Anteil.
Okay.
Der große Trick bei Gala war, die besitzen ein höchst lukratives Trainingsgelände und Vereinszentrum in einem Stadtteil, wo in Istanbul die Immobilienpreise durch die Decke gehen. Und das wollen sie jetzt veräußern. Es wurde vor kurzem zu Bauland deklariert. Und es hat jetzt natürlich den entsprechenden Wert. Und Gala gibt quasi Geld aus, was es physisch noch nicht hat.
Wo sie aber denken, dass es reinkommt.
Genau, da laufen gerade die Bieterprozesse. Gala rechnet mit 500 bis 600 Millionen Euro Erlösen. Es handelt sich so ungefähr um 80 Hektar in dem Istanbuler Stadtteil Floria. Das soll so Nobelviertel sein. Keine Ahnung, kenne ich in Istanbul nicht aus. Es ist aber noch nicht veräußert und es ist jetzt quasi dann kreditfinanziert und das Trainingsgelände ist als Sicherheit hinterlegt, vor dem Hintergrund, dass die Kohle dann auch wirklich fließt.
Also buchhalterisch tipptopp sauber.
Tipptopp sauber, es erinnert an das Dortmund der Mitte, Ende 90er. Wir nehmen schon mal Kohle, die wir noch gar nicht haben und planen damit. Ist ja dann auch gut aufgegangen. Ja. Davon soll aber jetzt alles Mögliche finanziert werden. Also zum einen, die erwähnten 400 Millionen Schulden sollen Teil in Schuldenabbau fließen.
Ein Teil, dann, also nicht mal ganz.
Nicht komplett, ja. Weil sie ja jetzt unter anderem schon Osimhen gekauft haben für 75 Millionen. Das ist aktuell zwischenfinanziert. Soll davon auch zumindest teilweise bezahlt werden. Dann ist natürlich so, wenn ich mein Trainingsgelände veräußere, brauche ich ja auch Neues. Irgendwo muss ich ja trainieren. Das gibt es auch schon. Das ist auch schon zum Großteil bezogen, zumindest von der ersten Mannschaft. Die Frauensparte und die Jugend zieht Anfang nächsten Jahres spätestens um, ist aktuell gepachtet, soll dann aber auch gekauft werden, wenn das Geld wirklich da ist.
Aber muss ja deutlich günstiger sein, sonst ist ja...
Muss deutlich günstiger sein.
Und du musst ja aber da was bauen.
Das ist wohl schon alles fertig. Das hat jemand gebaut für Gala und hat es gerade verpachtet an die und soll dann aber gekauft werden. Ist, wie du sagst, es muss natürlich deutlich günstiger sein, sonst geht der Deal nicht auf. Heißt ja aber auch, es muss eine deutlich schlechtere Lage haben, also weiter weg.
Und da spielt sicher keine Rolle, dass die Person oder das Konglomerat, das das jetzt gebaut hat für Galatasaray, dass das vielleicht dem Verein irgendwie über Umwege auch wohlgesonnen ist und das vielleicht jetzt gar kein so ein hoher Preis dann sein wird.
Da kommen wir später noch zu, wer da vielleicht der Strippenzieher ist.
Weil, ich kann vielleicht einen kurzen Einschub, weil diese Geschichte mit Trainingsgelände, ich meine mich zu erinnern, dass das eine ganze Zeit lang bei Real Madrid so ein Running Gag war, dass die immer mit der Stadt oder mit Land oder Stadt, das weiß ich gar nicht, hin und her gekauft, verkauft haben und das dann, also die Preisunterschiede teils eklatant, glaube ich, waren. Je nachdem, wenn dann Real mal wieder Geld gebraucht hat, dann hat man das zu Preisen verkauft, wo man dann auch gesagt hat, hui, das hat jetzt auch keiner mehr für möglich gehalten. Und im Gegenzug hat man es dann auch zu recht arbeitnehmerfreundlichen Preisen wieder erstehen können.
In Spanien, genau, war das früher schon immer mal bei Real und ich glaube auch bei Barca oder Valencia.
Das kann sein.
War das mal eine Zeit aktiv. Dazu kommt, dass der aktuelle Trikotsponsor sein Engagement insgesamt im Verein verdoppelt hat auf ungefähr 80 Millionen Euro pro Jahr.
Wer ist es gerade? Cola Turca?
Nee, das ist die Pacific Holding.
Bitte? Redest du mit mir?
Wo man wissen muss, wenn man sich in Deutschland nur das Trikotsponsoring anschaut, kam jetzt wie das aktuelle Ranking, wer wie viel. Die Bayern liegen so ungefähr bei 50 Millionen. Dortmund bei ein bisschen was über 30, als sie jetzt mit Vodafone abgeschlossen haben. Absoluter Spitzenreiter ist wohl Wolfsburg mit VW mit 70 Millionen.
Ja.
Nur um das mal sozusagen in eine Relation zu setzen, die Bayern deutlich drunter.
Ja.
Im Vergleich kann man sich ja auch überlegen, passt es so? Der Mastermind hinter dem Plan ist der aktuelle Vizepräsident Abdullah Kafukju, der auch passenderweise Milliardär ist, mit unter anderem einer großen Bäckereikette und vielen, vielen anderen Firmen, der aber sein Netzwerk an Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern mit zu Gala jetzt eingebracht hat. Unter anderem auch die Holding, die der Trikotsponsor ist. Und unter anderem auch wird gemutmaßt, so ganz offengelegt ist das nicht, aber die Baugeschichten rund um das neue Trainingsgelände, aber auch den Käufer der Plätze des jetzigen, der da spekuliert wird, der das entwickeln soll. Sagen wir so, der im Bieterprozess gute Chancen hat, es zu bekommen.
Also er verdient einfach an allem mit.
Wird zumindest gemutmaßt.
Also Trikot ja auf jeden Fall schon mal.
Trikot auf jeden Fall. Problematisch bei der ganzen Sache ist.
Ach, jetzt wird es erst problematisch.
Jetzt wird es erst, bis jetzt ist das alles eine saubere Nummer. Ja. Alles sauber. Dass aber sie ja quasi die Dinge beim den Osimhen-Transfer unter anderem ja irgendwie schon mal bezahlen müssen. Also mindestens mal das Gehalt wollen ja Sané und Osimhen haben am Ende des Monats. Ne, muss ja aufs Konto kommen. Das muss ja zwischenfinanziert werden, weil ja auch klar ist, 400 Millionen Schulden. Das ist aus dem normalen Cashflow für Gala vermutlich erstmal nicht zu stemmen.
Kannst du jetzt erstmal nicht wegdiskutieren, 400 Millionen.
So, Also ist ja auch drauf ausgelegt, dann vermutlich jedes Jahr also Meister zu werden sowieso, aber dann halt auch in der Champions League also nach dem Winter auch noch eine Rolle zu spielen, sagen wir mal so, um noch Geld zu verdienen. Das heißt, man braucht ja jetzt erstmal Kredite von Banken, muss umschulden, neue Kredite holen und so weiter und so fort. Dazu wird beispielsweise das geradezu veräußernde alte Vereinsgelände mit einer Summe bewertet, die manche Menschen als nicht so realistisch einschätzen, um bessere Kreditkonditionen zu bekommen. Mhm. Und das da halt auch als Sicherheit hinterlegt ist zu dem Wert. Wenn das natürlich jetzt für weniger veräußert wird, wird das zum Problem. Sagen wir mal so.
Aber nicht für Gala, sondern für die Bank.
Genau. Das Zweite ist, dass quasi Nachwuchsförderung in der Türkei, zumindest bei den drei großen Vereinen, gar keine Rolle mehr spielt. Weil sie jetzt natürlich den Druck aufbauen durch diese Konstrukte, die die haben, die zum Erfolg verdammt zu sein. Weil die Kaderwerte und Gehaltswerte immer weiter aufgebläht werden und irgendwo muss das Geld ja herkommen. Da ist natürlich die Möglichkeit, wenn du nicht irgendwie das absolute Supertalent hast, junge Spieler einzubauen, eher nicht mehr gegeben ist für die Entwicklung. Und dazu kommen die sehr leidenschaftlichen türkischen Fans, die natürlich, du hast es ja schon angedeutet, eben mit dem Meme, da wird jeder neue große internationale Transfer, ist der neue Heilsbringer. Ist derjenige, der am Flughafen schon mit zigtausend Fans begrüßt wird, und ist derjenige, der den Verein auf jeden Fall zum Meistertitel schießt, was auch zusätzlich nochmal Druck aufbaut.
Mauro Icardi, Legende.
Ist so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie du das einschätzt. Seriöses Geschäftsmodell, haben wir den nächsten Champions-League-Sieger in der Türkei mittelfristig oder bricht das Ganze in sich zusammen?
Also das auf gar keinen Fall, das wird nicht passieren, weil es auf zu kleinem, zu niedrigem Level passiert. Das ist kein Paris, wo man dann sagt, selbst wenn es jetzt wie bei Paris irgendwie 10, 12 Jahre dauert, aber wenn einfach kontinuierlich so viel Geld reingepumpt wird, dann kann das irgendwann gar nicht mehr anders als erfolgreich sein. Witzigerweise da jetzt natürlich erst dann, als eigentlich das Projekt schon kurz vorm Abbruch steht, aber das sehe ich jetzt bei Gala oder auch bei anderen Vereinen in Türkei tatsächlich überhaupt nicht, zumal die Transfers, die dann kommen, auch nicht dieses Top-Regal sind, das muss man dann schon auch klar sagen, auch wenn ich mich immer über diese Videos natürlich freue. Ja, und ansonsten das, was du jetzt geschildert hast, finde ich sehr interessant und klingt für mich so ein bisschen nach Greatest Hits europäischer Tricks zur Steuerhinterziehung, so ein bisschen. Also da ist ja wirklich alles dabei. Also von zwielichtigem Funktionär, der eine doch sehr hochrangige Position hat und da möglicherweise da auch irgendwie in anderen Deals die Finger drin hat und sich selbst dran bereichert, bis hin zu dem Klassiker Stadion hin und her, Vereinsgelände hin und her. Da ist ja wirklich, das ist ja wirklich Greatest Hits, also da sind ja wirklich die großen Klassiker alle dabei. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass das recht bald implodieren wird. Und was ich auch gedacht habe, als du es jetzt erzählt hast, finde ich einen sehr guten Punkt mit den Nachwuchsspielern, weil ja die Türkei eigentlich traditionell schon immer eine sehr gute Jugendarbeit hatte und sehr viele Talente. Und wenn das jetzt aber natürlich, wie du das schilderst, das ist ja dann nicht nur bei Gala, da vielleicht gerade extrem, aber bei Beşiktaş und Fener und dann auch Başakşehir hier ist es ja dann ähnlich, weil die ja auch mithalten müssen. Da denke ich jetzt schon, habe ich jetzt gerade gedacht, naja, die nächsten 10 Jahre für die türkische Nationalmannschaft könnten auch echt schwierig werden. Weil, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Weil, wenn da nichts nachkommt, beziehungsweise die Ausbildung einfach fehlt, plus die jungen Spieler keine Spielzeit bekommen im eigenen Land, dann könnte das durchaus sein, dass wir da die nächsten, sagen wir mal, WM 2034, 30 bis 34, dass das da ziemlich, ziemlich mies aussieht. Weil die letzte größere Generation, die geht jetzt langsam in Rente. Das ist ja die Çalhanoğlu-Generation. Çalhanoğlu ist auch Anfang 30, eher Mitte 30. Und da ist dann ja dann auf mittlere Sicht kommt da ja dann wahrscheinlich auch nicht so viel nach.
Ja, also zumindest auf Top-Niveau werden die jungen Talente eher keine Spielzeit mehr kriegen. Ne? Also bei den großen drei zumindest nicht. Bejakci hier weiß ich gar nicht, ob die jemals so für Jugendarbeit standen.
Nein,
also
aber die, ich meine halt, ne? Als Anlaufstelle für, weißt du, für türkische Talente, also auch du, wenn du sie wirst, aus der Jugend rauskommen.
Du wirst vermutlich nur noch bei dem Mittelfeld bis runter der Liga, sage ich mal, Spielzeit bekommen. Und es ist natürlich die Frage, ob das für die Nationalmannschaft so gewinnbringend ist.
Jo, also anders gesagt, wie viel Spieler von Trabzonspor und Samsunspor wirst du dann da in der Nationalmannschaft haben?
Ja, genau.
Oder wirst du nur welche von denen haben, aber dann ist entsprechend auch die Qualität.
Und die Frage ist ja auch, wenn du wirklich, ich sag mal, Top-Talente hast, wie lange bleiben die generell eh in der Türkei? Auch da ist jetzt, sag ich mal, in der Vergangenheit, sind die ja auch relativ schnell ins Ausland gegangen. Ja. Wenn sie nicht sowieso schon auch im Ausland Jugendakademien durchlaufen haben. Also das wird noch schwierig und spannend. Also wie krass sich das dann auch auf die Nationalmannschaft auswirkt. Und ja letztendlich, ich meine, es kann halt nur einer von den dreien Meister werden. Von den 3, 4, 5, die da unterwegs sind. Also es wird ja zwangsläufig Mannschaften hinten runterfallen, die keine Champions League spielen oder.
Das auf jeden Fall. Und ich so. Denke mir halt auch mit, gerade mit Champions League Geschichte da. Also ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile wieder eher der Trend weg ist von, wir müssen irgendwie, ja, viele Stars, möglichst viele Stars haben und dann werden wir erfolgreich sein. Also nicht, dass das irgendwie flächendeckend die Meinung war, dass man damit groß was gewinnen kann, sondern auch, ja, wie sich dann in der Gegenwart tatsächlich gezeigt hat. Also von daher, ja, die kleineren Mannschaften, die sind eh immer übers Kollektiv gekommen, die was erreicht haben. Und die größeren Mannschaften, siehe jetzt Paris, setzen jetzt auch wieder vermehrt auf ein Kollektiv statt auf Einzelkönner. Selbst Real Madrid ist ja jetzt weit von entfernt von diesen Galactico-Zeiten. Deswegen ist es ja eigentlich, was jetzt Gala da versucht, eigentlich ja total gegen den Trend. Und ich glaube in dem Fall aber nicht zum Positiven gegen den Trend, sodass sie jetzt irgendwie da eine neue Ära begründen und jetzt wieder die Ära der Einzelkicker anfängt. Ich glaube, Gala hat das jetzt auch schon über die letzten Jahre lang genug versucht und so richtig funktioniert hat es auch nicht. Deswegen, ja, spannend, wird spannend zu sehen sein, wie sie sich entwickelt. Was denkst du denn?
Es kommt so ein bisschen drauf an, finde ich, was sie jetzt noch machen. Also ich finde es grundsätzlich erstmal ein paar jüngere Leute, also ein paar in Anführungsstrichen jüngere Stars zu holen. Finde ich, ist schon eine Abkehr im Vergleich zu früher, wo es ja häufig auch eher die Türkei so eine Herbst der Karriereliga, sage ich mal, war. Wo ja viele auch haben ausklingen lassen. So zum Großteil. Also das kann natürlich zur Attraktivität der türkischen Liga schon beitragen. Mein Osimhen letztes Jahr da auch übel geknipst, als er ausgeliehen war zu Gala.
Aber ehrlich gesagt auch komplett von der Bildfläche verschwunden nach Neapel. Also der hatte da in Neapel diese krasse Phase. Dann war diese kurze Phase, wo sich angeblich halb Europa um den geschlagen hat. Dann gab es die Phase, wo er sich dann mit Neapel komplett überworfen hat, wo dann auch so ein bisschen in Frage stand, wie so die charakterlichen Fähigkeiten da sind. Dann haben, glaube ich, auch viele europäische Clubs wiederum Abstand genommen. Und seitdem, dann ist er als Notlösung sehr zu Gala gegangen, ausgeliehen, weil ihn sonst niemand haben wollte und Neapel ihn auch nicht mehr haben wollte. Von daher, wenn man sich die einzelnen Transfers dann anschaut, ist es meiner Ansicht nach dann auch recht dünn.
Ja, das stimmt.
Also sportlich schon, auch, weißt du.
Aber er hat bei Gala dann, er ist ja von Neapel dann direkt zu Gala, hat er letzte Saison in 30 Spielen 31 Scorerpunkte. Also ist jetzt auch halt, ist schon okay. Finde ich. Ja, aber ist halt ein Ansatz, ich sag mal, jüngere Spieler zu holen. Und ich bin halt jetzt mal gespannt, was die machen, weil der Kader ist halt schon aktuell nicht so ausgewogen. Du hast ja vorhin schon gesagt, Icardi hängt da noch rum, andere Spieler noch. Also sie müssten halt den Weg gehen, weil ich teile das, was du gesagt hast, dass jetzt irgendwie eine Ansammlung von Einzelspielern zumindest europäisch nichts mehr reißt. Für die türkische Liga wird es vermutlich reichen. Hat letztes Jahr auch gereicht, sind Meister geworden. Das ist das eine, ob man guckt, da eine vernünftige Mannschaft hinzukriegen. Und was in der Türkei ja immer ein Problem ist, auch mal einer Sache Zeit zu geben. Also sprich, dem Trainer Zeit zu geben. Und auch da muss man ja wen holen, der da draus eine Mannschaft formen kann. Also wie viele Leute in Paris daran gescheitert sind, zwar immer Meister geworden, aber der Champions League letzten Schritt nicht zu gehen, hat Luis Enrique jetzt geschafft, aber auch mit einem anderen Ansatz als vorher, hast du ja schon gesagt. Und da bin ich mal gespannt, ob der Gedanke noch reift in der sehr überhitzten, emotionalen Geschichte, die ja türkischer Fußball ist, der wird ja ganz anders gelebt.
Das ist so, ich glaube da tatsächlich nicht dran, auch aus der Vergangenheit her, weil es ja jetzt kein Ereignis gab, das irgendwie zum Umdenken anregen könnte. Ich glaube, was tatsächlich sein könnte, dass dieses ganze Gebilde, das ja jetzt dann, so wie du jetzt wunderbar hergeleitet hast, ja doch scheinbar auf sehr sandigem Fundament steht. Das kann ja von heute auf morgen alles zusammenklappen. Da muss auch nur, beispielsweise muss nur einer in dem Ganzen sagen, er hat keinen Bock mehr, dann plumpst es ja einfach komplett zusammen. Und dann reden wir aber auch blitzschnell wahrscheinlich von sowas wie Insolvenz oder so. Will sagen, das Einzige, wie ich mir vorstellen kann, wie dieser Ansatz von einem Kollektiv, von möglicherweise auch Jugendspielern, wie das gepflegt werden könnte, ist meiner Ansicht nach, wenn dieses Gebilde wirklich, dieses finanzielle Gebilde implodiert und es keine andere Wahl gibt, als das zu machen, weil keine Kohle da. Das heißt, du musst über das Kollektiv gehen, du musst über Identifikation mit dem Verein gehen, lauter solche Sachen. Und dass man dann das hinterher, und dann funktioniert es womöglich, oh Wunder, und dass man es dann hinterher so als der Gala-Weg wieder verkauft, das kann natürlich sein. Aber ich glaube, es braucht so ein besonderes Ereignis, damit so ein Umdenken stattfindet. Weil dafür ist es auch die ganzen Konkurrenzsituationen innerhalb der Stadt, das ist alles viel zu, glaube ich, also so von außen betrachtet, viel zu verhaftet dort.
Ja. Das wird tatsächlich spannend zu sehen sein, was passiert, wenn die finanziellen Konstrukte zusammenbrechen, wenn der Türkei ja auch, ich sag mal, die Einmischung der Politik in Sport generell, aber ich glaube auch in den
soll's
Fußball
geben.
Ja, eine viel höhere ist als in Deutschland oder so, wo man sich ja, sag ich mal, als verantwortlicher Politiker vermutlich gar nicht leisten kann, dass Gala oder Fenner pleite geht aufgrund der Masse an Leuten, also auch an Fans, die da hinten dranhängen, ja. Die ja auch potenzielles Wählerklientel natürlich immer sind. Wird das tatsächlich spannend zu sein, wie die das, sag ich mal, mit den UEFA-Regeln konform hinkriegen würden?
Ja, die Verein würden das schon irgendwie gesichtswahrend durchziehen, dass trotzdem aber klar ist, dass es halt einfach nicht anders geht, weil da, wo ein Gala pleite geht, sind dafür drei andere Istanbuler Clubs, die sagen, ja Leute, guckt da mal bitte genau hin. Und andersrum genauso. Von daher, ja, glaube ich, dass da schon eine Lösung geben würde, dass sowohl Gala gesichtswahrend rauskommen würde, aber gleichzeitig auch die finanziellen Mittel deutlich beschnitten sind. Ja, und dann würde es sich zeigen. Aber davon sind wir jetzt noch entfernt. Bisher, wie der Istanbuler sagt, es ist noch immer Jod gegangen.
Ist ein top solides Modell. Und ich sag mal, es hat zumindest Interesse geweckt. Ich werde Gala, glaube ich, mit einem halben Auge verfolgen.
Ja. Und mal gucken, wen sie jetzt tatsächlich dann noch holen. Nicht nur, wer gerüchteweise kommt, sondern wer jetzt tatsächlich noch kommt. Wunderbar. Dann alles Gute für Gala. Gala, Galles Gute, sag ich einmal. Und dann machen wir für heute Schluss. Sollen wir schon die Nachricht verkünden, was wir vorhaben für den Sommer?
Ja.
Dann verrat's doch du mal.
Wir haben auf jeden Fall vor noch mal einer kleinen Sommerpause noch zwei Aufnahmen.
Eigentlich machen wir gar keine Sommerpause. Wir haben es jetzt durchgetaktet.
Ja, es stimmt. Aber wir haben unter anderem noch mal eine Zeitlupe geplant.
Auf vielfachen Wunsch machen wir. Wir trommeln die Band noch mal zusammen.
Spiel steht fest, das verraten wir noch nicht, würde ich sagen.
Ja.
Aber ich sag mal Ende August, Anfang September.
Könnt ihr euch da auf was freuen?
Könnte was kommen.
Super. Mit diesem wunderbaren Teaser verabschieden wir uns, sagen vielen Dank fürs Hören, sagen beteiligt euch bei Discord, schickt uns Sprachnachrichten wie gewohnt und dann hören wir uns demnächst wieder. Adieu.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.